Hallo und herzlich willkommen zu Beide Seiten Live mit Reidels Report. In den Schlagzeilen besprechen wir heute unter anderem, warum ein paar schicke Schlapfen von Adidas weltweit für Empörung sorgen. Im Interview mit zwei Experten ergründen wir, was von diesem Zusammentreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin morgen zu erwarten ist. Und jetzt gleich dreht sich der Standpunkt um ein bewegendes Ereignis, das seit 10 Jahren für Umbrüche und Verwerfungen sorgt. Es ist nämlich 10 Jahre her, seit die sogenannte Flüchtlingskrise unsere Gesellschaft für immer verändert hat. Im Jahr 2015 fliehen insgesamt 1,3 Millionen Menschen nach Europa. 700.000 von ihnen kommen nach Österreich zumindest vorübergehend. 90.000 stellen einen Asylantrag. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, wo jahrelang ein Bürgerkrieg tobte, aus dem Irak oder aus Afghanistan, wo brutale Terrorgruppen ihre Herrschaft ausgebaut hatten, oder aus zum Bersten gefüllten Flüchtlingslagern, in denen sie davor festgesessen waren. Diese Zeit hat große Fragen und Debatten aufgeworfen. Emotionale, angsterfüllte und auch skurrile. Zum Beispiel die Debatte um die Frage, wann ist ein Zaun ein Zaun?
Wenn Sie jemanden fragen, wie schaut der Zaun um Österreich aus, dann meinen die Menschen aus meiner Sicht nicht, ob neben Eingangstüren noch Seitenteile sind, sondern dann meinen die einen Kilometer langen Zaun. Es ist ein Unterschied, ob man eine Grenze baut. Wir haben 2600 Kilometer Grenze. Oder ob man Türl baut mit Seitenteilen.
Ja, da ist wirklich ein Unterschied. Der berühmteste Satz aus dieser Zeit kommt aber von der damaligen deutschen Bundeskanzlerin.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Stimmt das? Stimmt dieser Satz für Österreich? Was haben wir geschafft und was nicht? Und warum brauchen wir ganz dringend ein Update unseres Wertekatalogs und eine Willkommenskultur neu? Das besprechen wir in den kommenden Minuten und wir starten unsere Bestandsaufnahme in der Schule und am Arbeitsmarkt. Unsere Schulen sind nach wie vor leider schlecht gerüstet für Klassenzimmer, gefüllt mit unterschiedlichsten Sprachen, zum Teil schwer traumatisierten Kindern und überforderten Eltern. Besonders aufrüttelnd ist eine konkrete Zahl aus den Wiener Volksschulen. Dort sprechen 45% der Erstklässler zu wenig Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Optimistischer stimmen aktuelle Zahlen des Arbeitsmarktservice, die zeigen, von den Geflüchteten, die 2015 nach Österreich gekommen sind und auch bleiben durften, haben inzwischen 57% einen Job. Dazu muss man sagen, nicht alle, die damals gekommen sind, stehen dem Arbeitsmarkt aktuell auch zur Verfügung. 22% sind in Pension, in Ausbildung, inzwischen verstorben, weitergezogen oder mit Kinderbetreuung beschäftigt. Zieht man alle diese Fälle ab, ergibt sich folgendes Bild. 73% aller verfügbaren Anwärter auf einen Job haben auch einen Job. Außerdem meldet das AMS, dass die Arbeitsmarktintegration inzwischen um einiges schneller geht. Sprich, Geflüchtete, die in den letzten Jahren einen Schutzstatus erhalten haben, landen schneller in Beschäftigung, auch weil Arbeitgeber gute Erfahrungen mit Geflüchteten machen und Vorbehalte abbauen. Aber das gilt nur für die Männer.
Ein Großteil der Frauen hat in den Herkunftsländern selber keine berufliche Tätigkeit ausgeübt. Das heißt, das waren Hausfrauen oder die haben zu Hause produziert, also keine Ahnung, gekocht, sich um Felder gekümmert, um Tiere, die man irgendwie hatte, Käse produziert, irgendetwas, was aber ganz schwer eins zu eins sozusagen in den österreichischen Arbeitsmarkt integrierbar ist.
Das gilt vor allem für Herkunftsländer wie Syrien oder Afghanistan. Und damit hängt der zweite Punkt zusammen, der uns extrem beschäftigt, seit wir erkannt haben, dass wir als Gesellschaft eben immer vielfältiger werden. Es ist die Wertedebatte. Auch hier fokussiert die öffentliche Debatte auf Menschen aus Syrien, aus Afghanistan oder auch aus Tschetschenien. Die Befürchtung, die haben ganz andere Werte als wir. Die wissen die Demokratie nicht zu schätzen und sehen Frauen nicht als gleichwertige Partnerinnen. Dazu kommt, dass wir mit ansehen müssen, wie Radikale auf sozialen Medien versuchen, bei Jugendlichen genau auf solche Einstellungen einzuzahlen.
Sollte man am besten reagieren, wenn die Frau einem Mann die Hand geben möchte? Man sagt hier, tut mir leid, ich gebe keinen fremden Frauen die Hand.
Die gesamte Ahlus Sunna ist sich darüber einig, dass die Errichtung des Kalifats eine Pflicht für alle Muslime darstellt.
Und tatsächlich ergibt eine Befragung des österreichischen Integrationsfonds im Jahr 2019. Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen aus Afghanistan will den Islam über die Gesetze Österreichs stellen und lehnt Homosexualität ab. Drei Viertel finden, dass der Mann für alle größeren Entscheidungen zuständig sein sollte. Diese Studie zeigt im Übrigen nicht, dass alle diese Jugendlichen radikal sind. Die meisten von ihnen sind völlig unauffällig, aber sie fühlen sich eben auch nicht als Teil unserer Gesellschaft. Was dazu kommt, Afghanen, Syrer und Tschetschenen werden dann oft als ganze Gruppen abgestempelt, gleichzeitig auch abgewertet und ausgegrenzt.
Jeder Taler Hohn ist einer zu viel. Für jedes dieser Goldstücke gibt es daher nur eine Lösung. Ab in die Heimat und zwar schnell.
Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Punkt unserer Bestandsaufnahme, der Politik der Härte. Die Flüchtlingskrise 2015 hat eines ganz besonders erschüttert. Unser aller Vertrauen in die Kontrollmacht von Politik und Staat. Diese Bilder, wie riesige Menschengruppen im wahrsten Sinne des Wortes einfach über unsere Grenzen gehen. Das hat uns verändert und in vielen eine tiefe Angst vor totalem Kontrollverlust ausgelöst. Die politische Reaktion, immer mehr markige Ansagen, die dann immer wieder an der Realität zerschellen. Und am allermeisten haben sie einer Gruppe genützt, den Rechtspopulisten.
Wichtig ist es vor allem, dass wir aus Europa eine Festung bauen.
Wir müssen alles tun, um den Zustrom zu reduzieren.
Machen wir es dem Orban nach, liebe Freunde. Bauen wir die Festung Österreich.
Die Frage ist, was muss denn jetzt passieren, abgesehen von immer teureren Grenzschutzmaßnahmen oder dass man
Dürrl baut mit Seitenteilen.
Was brauchen wir als Gesellschaft, um mit den Herausforderungen umzugehen, die uns die letzten 10 Jahre gebracht haben, ohne dabei unseren Wohlstand und unsere eigene Identität zu gefährden? Punkt 1 von 3, wir müssen unsere Werte wahren. Aus diesem Anspruch heraus kam aus der ÖVP-Zentrale die Forderung, wir wollen eine Leitkultur. Absolut gute, richtige Idee. Nur, worin besteht denn Leitkultur aus Sicht der ÖVP? Aus Blasmusik, Dirndln und Lederhosen. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach Österreich und jemand sagt Ihnen, du willst verstehen, wer wir sind und dazugehören, dann musst du brennen für das hier. Diese Burschen sind super, ich bin ein Fan. Aber sind Sie heutzutage klassische, urtypische Österreicher? Wie viele Schurkblattler haben Sie denn in Ihrem Bekanntenkreis? Werte müssen wir vorleben. Wir müssen vorleben, wofür wir stehen. Demokratie, Rechtsstaat, Gleichberechtigung, Menschenwürde. Genau daran rütteln wir aber gerade selber. Hier das aktuellste Beispiel.
Wir kämpfen weiter dafür, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass es weitere Abschiebungen nach Syrien, nach Damaskus auch geben wird.
Ja, das ist ja grundsätzlich gut. Abschiebungen gehören dazu zu einem gerechten Asylsystem. Aber die Menschenrechtskonvention schützt vor Abschiebungen, wenn sie zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen könnten. Daran wollen Politiker über alle Lager hinweg gerade rütteln.
Warum sollte ausgerechnet die Europäische Menschenrechtskonvention einem nahezu heiligen, unveränderbaren Status unterliegen, obwohl sich die Rahmenbedingungen für ihren Anwendungsbereich stark verändert haben?
Konkreter Wunsch, bei Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, muss es sehr wohl möglich sein, auch in unsichere Länder wie Syrien oder Afghanistan abzuschieben. Verständlicher Wunsch, aber die Menschenrechte gelten eben für jeden. Das ist ja gerade das Essentielle an ihnen. Auch ein Mörder kriegt bei uns ein faires Verfahren. Auch der schlimmste Schwerverbrecher wird nicht gefoltert, wird nicht hingerichtet. Das macht uns aus. Wenn nach einer Abschiebung Folter oder Tod drohen und wir nehmen das einfach achselzuckend hin, dann verraten wir unsere eigene Identität. Die Menschenrechte sollten uns heilig sein. Sie sollten nicht nur in Wertekursen für Geflüchtete, sondern auch an Schulen voller Stolz unterrichtet werden. Und eines wäre noch wesentlich. Für die Wertekurse müssen wir auch die richtigen Lehrenden auswählen, die das alles dann gut rüberbringen. Bitte, 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 bitte nicht ihn hier.
Was man aber bei uns bestimmt nicht macht, ist es beispielsweise in einer Diskothek Frauen zu bedrängen, ihnen an den Po zu fassen oder gar an den Busen zu grapschen.
Ich muss dringend googeln, in welchem Land Busengrabscher erwünscht sind, damit ich da nicht versehentlich hinfahre. Was brauchen wir noch im Angesicht von Zuwanderung? Wir brauchen eine Willkommenskultur neu. Unsere Zuwanderungsdebatte dreht sich nur um die Frage, wie wehren wir diese Leute möglichst ab? Obwohl wir in Wahrheit um Zuwanderer rittern sollten. Ganz Europa schrumpft und vergreist. Und auch in Österreich wächst die Bevölkerung nur noch, weil Menschen zu uns ziehen. Die Berechnungen der Statistik Austria zeigen, mit Zuwanderung wächst unsere Bevölkerung bis 2080 auf knapp über 10 Millionen Menschen. Mit Zuwanderern sind hier natürlich nicht nur Geflüchtete gemeint, sondern eben auch Menschen aus anderen EU-Ländern oder anderen Drittstaaten. Ohne Zuwanderung würde unsere Bevölkerungszahl auf das Niveau von 1950 schrumpfen. Ob wir es wollen oder nicht, Zuwanderer halten unser Land am Laufen. Das ist längst Fakt. Dieser Standpunkt, den die Integrationsministerin immer wieder formuliert.
Integration ist eine Hohlschuld.
Der ist in dieser Einseitigkeit einfach nicht haltbar. Auch wir geborenen Österreicher müssen uns ein bisschen bewegen. Wir müssen Vorurteile abbauen. Wir müssen Diskriminierung, wo es geht, bekämpfen und gut Integrierte als gleichberechtigte Mitbürgerinnen schätzen und behandeln. Es darf zum Beispiel nicht sein, dass Menschen, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, die also alles richtig gemacht haben, kein Recht auf Mitbestimmung bei Wahlen haben. Über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner Wiens dürfen nicht wählen, weil sie keine Staatsbürger sind. Das sind rund 35% der Bevölkerung im wahlfähigen Alter. Und außerdem brauchen wir natürlich ein Schulupdate. Fakt ist, das österreichische Schulsystem hat auch schon vor 2015 Kinder im Stich gelassen, die schlechtere Startvoraussetzungen hatten für eine gute Bildungskarriere.
Es gehören verpflichtende 3 Kindergartenjahre für Kinder, die 3 Jahren noch nicht Deutsch können, damit die Kinder, wenn sie in die Volksschule kommen, wenigstens dem Unterricht folgen können. Und dann bräuchten wir natürlich eine Unterstützung der Kinder während der Volks- und Mittel- oder Schule oder vom Gymnasium reden wir gar nicht. Und das würde erfordern, dass diese Einrichtungen ganztags angeboten werden. Das heißt, die Kinder sollten am Nachmittag nicht nach Hause in den nicht deutschsprachigen Kontext ihrer Familie zurückkehren, sondern am Nachmittag den Lernstoff wiederholen, die Hausaufgaben machen und am Abend mit der gemachten Hausübung nach Hause kommen.
Dass solche Maßnahmen mehr Chancengleichheit schaffen, ist gut erforscht. Und zwar nicht nur für zugewanderte Kinder. Und je mehr Kinder wir auf einen guten Bildungsweg befördern, desto mehr glückliche, erfolgreiche, steuerzahlende Bürgerinnen und Arbeitskräfte wachsen heran. Da kann ja wohl niemand was dagegen haben. Hatte Angela Merkel also am Ende des Tages recht, als sie gesagt hat,
wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ich würde sagen, im Grunde ja. Selbst Wien, das mit Abstand die meisten Integrationsaufgaben schultert in Österreich, ist eine gut funktionierende, sichere und lebenswerte Stadt. Damit das so bleibt, müssen wir natürlich mehr von Zugewanderten fordern. Deutschkenntnisse, verpflichtende Wertekurse, dass sie Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft. Wir brauchen die viel zitierte Hausordnung, die dann aber für uns alle gilt. Und diese sogenannten Hassprediger, die in Wirklichkeit einfach gemeingefährlich sind, gehören mit allen Mitteln bekämpft. Wir müssen aber gleichzeitig auch denen, die sich bemühen, signalisieren, dass sie absolut gleichberechtigte, geschätzte Mitmenschen sind. Diesen Punkt übersehen wir meistens. Die Frage, was heutzutage echt österreichisch ist, bleibt auch hier unbeantwortet, auch wenn die Integrationsministerin sich zweifelsohne als Rollenvorbild sieht. Das zweite Thema, das wir angehen wollen heute, kann jedenfalls großen Einfluss haben auf die Zahl an Vertriebenen, die in Zukunft Schutz suchen könnten in der EU. Es geht einmal mehr um das Schicksal der Ukraine, konkret um dieses Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsidenten Wladimir Putin, das hier zum Ziel hat, dem Ende dieses Kriegs in der Ukraine zumindest ein Stück näher zu kommen. Morgen findet dieses Treffen statt. Die Frage ist, was kann da rauskommen? Darüber spreche ich heute mit Walter Feichtinger. Er ist Politikwissenschaftler und Brigadier im Ruhestand. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und zugeschaltet ist uns Gerhard Mangott. Er ist ebenfalls Politologe und Russland-Experte. Herr Mangott, schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Abend.
Herr Mangold, dieses Zusammentreffen morgen ist ja auch deshalb so spannend, weil da wirklich nur diese beiden Männer im Raum sein werden. Trump und Putin plus die dazugehörigen Dolmetscher. Ich stelle mir vor, da trifft ein mit allen Wassern gewaschener Stratege auf einen Mann wie Trump, der immer mit gefährlichem Halbwissen jongliert und relativ eitel und sprunghaft ist. Ist es nicht ein Treffen, wo die Waffen ungleich verteilt sind? Oder anders gefragt, ist Trump für Putin nicht einfach leichte Beute bei diesem Treffen morgen?
Das ist durchaus anzunehmen. Trump kennt das Dossier nicht so gut wie Putin und es ist ja Putins Krieg. Putin ist Trump intellektuell überlegen, auch verhandlungstechnisch überlegen, in der psychologischen Beeinflussung überlegen. Und das war ja auch der Grund, warum gerade die Europäer und die Ukraine gefürchtet haben, dass morgen bei diesem Treffen etwas herauskommen wird, was für die Ukraine völlig inakzeptabel ist. Ich glaube aber nicht, dass wir morgen wirklich ein großes Ergebnis sehen werden. Es wäre schon gut, wenn beide sich darauf einigen würden, diesen Prozess, und es kann ja nur ein Prozess sein, fortzusetzen bei verschiedenen anderen Treffen, wo irgendwann natürlich auch Selenskyj dazugezogen werden muss. Denn ohne die über die Ukraine kann man nicht verhandeln, ja, über das Schicksal dieses Landes.
Nun gilt Trump ja als extrem sprunghafter Mensch, der auch bei großen, gewichtigen Themen ständig seine Meinung ändert. Je nachdem, mit wem er gerade gesprochen hat, kann es passieren, dass der morgen mit Putin spricht und aus diesem Treffen herauskommt und sagt, jetzt habe ich es verstanden, die Ukraine gehört zu Russland?
Vielleicht nicht so dramatisch, aber es kann durchaus so sein. Ich erinnere mich an das letzte Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump. Das war im Juli 2018 in Helsinki. Da hat Putin Trump auch völlig über den Tisch gezogen. Das könnte morgen wieder passieren. Aber Trump hat heute Abend angekündigt, er habe nicht vor, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen. Das ist auch nicht möglich. Dazu ist Russland im Augenblick überhaupt nicht bereit. Aber es wäre schon gut, wenn beide bei der Pressekonferenz ihr Commitment erklären würden, an diesen Verhandlungen weiter festzuhalten. Denn das Schlimmste für die Ukraine ist nicht nur, dass Putin Trump etwas aufschwätzt, was die Ukraine nicht akzeptieren kann, sondern schlimm wäre für die Ukraine auch, wenn Trump sozusagen das Handtuch wirft und sich mit diesen Verhandlungen nicht mehr befassen möchte, dass er sagt, es ist eine europäische Angelegenheit, macht es euch selber.
Kann dieses Treffen, Herr Feichtinger, morgen ein Schritt in die richtige Richtung sein und uns Friedensverhandlungen oder die Möglichkeit auf Friedensverhandlungen ein Stück näher bringen?
Na, ich hoffe schon, dass es ein Schritt in eine richtige Richtung ist. Wie Herr Mangold gesagt hat, große Sprünge können wir nicht erwarten. Aber es ist zumindest hier das Bekenntnis, dass man über ein ganz ein brennendes Thema reden will und dass hier offensichtlich doch von Trump eine gewisse Ernsthaftigkeit hineingelegt wird, ohne dass man weiß, welche Position er vertreten wird. Aber offensichtlich ist es ihm ein Anliegen aus unterschiedlichsten Gründen. Daher glaube ich schon, dass das morgen eine ganz, eine wichtige Sache sein kann. Wie weit man im Inhalt vorwärts kommen kann, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber wichtig ist, dass der Faden nicht abreißt.
Im Vorfeld hat das ja auch die Europäer, gerade die Europäer, so nervös gemacht, dass so ominös von Gebietstäuschen die Rede war, die stattfinden könnten zwischen Russland und der Ukraine. Da hat Trump folgendes in Richtung Europa ausrichten lassen zuletzt.
If the first one goes okay, wenn das erste gut verläuft, werden wir rasch ein zweites abhalten. Ich würde es fast sofort machen wollen. Wir werden ein kurzes Treffen zwischen Präsident Putin, Präsident Selenskyj und mir haben, falls Sie mich dabei haben wollen.
Ja, falls Sie mich dabei haben, also der kündigt schon an, macht euch keine Sorgen, wir ziehen die Ukraine hinzu. Wie realistisch ist allerdings, dass die Ukraine ohne große Gebietsaufgaben durchkommen wird? Inzwischen nennt ja auch der NATO-Generalsekretär das Abtreten von Gebieten an Russland, um Russland und Putin diesen Frieden schmackhaft zu machen, als ein realistisches Szenario.
Hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Position Selenskyjs und die ukrainische Verfassung, die natürlich davon ausgeht, dass kein Teil des Gebietes abgegeben werden kann. Und die andere Sache ist die Realität. Die Realität ist die, dass Russland die besetzten und eroberten Gebiete keinesfalls zurückgeben wird und die Ukraine auch nicht die militärischen Möglichkeiten hat, sie zurückzuerobern. Das heißt, es geht eher darum, wie man sich in den jetzigen Oblasten, die umkämpft sind, insbesondere Donetsk, wie man sich hier einigt, ob hier eine Preisgabe des gesamten Oblastes, des gesamten Gebietes erfolgen muss oder ob man sich darauf einigt, dass man an der jetzigen Kampflinie, an der Kontaktlinie stehen bleibt.
Mhm. Und man hat ja gerade vor diesem Treffen noch einmal eine massive Fortschreitung in Gebietsgewinnen stattgefunden von Seiten Russlands. Also es konnte sich noch ein ganzes Stück weiter vorhandeln in ukrainische Gebiete hinein. Also diese militärische Überlegenheit ist gerade so groß, sagen Sie, dass es vollkommen unrealistisch ist, dass die Ukraine alle Gebiete, die bereits von Russland erobert wurden, auch wieder zurückerhält?
Also von zurückerobern kann überhaupt keine Rede sein. Die Ukraine ist schon sehr gut, wenn es ihr gelingt, den jetzigen Vorstoß wieder aufzufangen und eine durchgehende Verteidigungslinie an der gesamten Kontaktlinie zu halten. Mhm. Weil das, was wir jetzt sehen, ist, dass hier so eine poröse Verteidigungslinie durchstoßen wird. Und die Gefahr ist, wenn diese Punkte, die jetzt in der Tiefe 10, 15 Kilometer hinter der Front besetzt werden, wenn die verstärkt werden können, dann kann es für die Ukraine, für die Verteidigung sehr schlecht aussehen.
Herr Mangold, ich kann mich erinnern, zu Beginn dieses Konfliktes haben viele Militärstrategen davon gesprochen, dass man Wladimir Putin nur mit schweren Niederlagen oder mit schweren Verlusten am Schlachtfeld zu einem Verhandlungstisch wird bringen können. Was könnte ihn denn jetzt dazu motivieren, Friedensgespräche anzugehen in dieser Situation?
Und Putin weiß, dass die Ukraine einen Waffenstillstand braucht. Und deswegen ist er nicht bereit, ihr diesen Waffenstillstand zu geben. Die russische Armee ist im Vormarsch, langsam, aber immer schneller und stetig. Und deswegen wird der Wunsch der Ukraine und der Europäer, jetzt einen Waffenstillstand zu halten, nicht wirklich greifen. Was Putin an den Verhandlungstisch bringen könnte, ist, wenn auf dem Schlachtfeld keine Vorwärtsbewegung mehr möglich ist, eine Gegenbewegung, eine Gegenoffensive durch die Ukraine ist völlig ausgeschlossen für absehbare Zeit. Und wenn die Auswirkungen des Krieges auf die russische Wirtschaft, die zu schwächeln beginnt, so stark werden und die inneren Widerstände gegen diesen Krieg so stark werden, dass er es für klüger hält, sich zu bewegen, als festzuhalten an seinen ursprünglichen und immer wieder wiederholten Forderungen.
Gibt es im Moment diese inneren Widerstände, die Putin befürchten lassen müssen, dass sein Rückhalt wackelt?
In der Bevölkerung nicht, aber das ist vor allem deswegen, weil die Bevölkerung sehr apathisch ist und diesen Krieg fast wie eine Naturkatastrophe zur Kenntnis nimmt. Es gibt zwar eine immer größere Zahl von Personen, die Friedensverhandlungen fordern und die Zahl derer, die für eine Fortsetzung des Krieges sind, nimmt ab. Aber wenn man die Leute genauer fragt, dann wollen sie, wenn sie Frieden sagen, einen Frieden, wie Putin ihn fordert. Also von der Öffentlichkeit, von der Bevölkerung nicht unter Druck, aber innerhalb der Eliten gibt es doch Druck. Der ist nicht sonderlich stark jetzt, der könnte aber stärker werden und das muss Putin sicher berücksichtigen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass das in den nächsten eineinhalb Jahren wirklich schlagend werden wird.
Die große Hoffnung war ja, dass womöglich gerade der US-Präsident Putin mit wirtschaftlichem Druck dazu bringen wird, seine Haltung zu ändern, was den Ukraine-Krieg betrifft. Er wurde zuletzt gefragt, ob er Konsequenzen andenken würde, sollte Putin sich nicht zu Verhandlungen bereit erklären, und da hat Trump das hier gesagt.
Es wird Folgen geben. Welche Folgen wird das haben? Sanktionen? Zölle? Das muss ich nicht sagen. Es werden sehr schwerwiegende Folgen sein.
Herr Mangold, nimmt Putin so etwas ernst? Fürchtet er sich vor solchen Ansagen?
Nein, denn wir dürfen nicht vergessen, am 8. August ist ein Ultimatum von Trump abgelaufen, nämlich dass Putin bis dahin einem Waffenstillstand zustimmen muss. Das hat er nicht getan. Und dann kamen aber nicht die angedrohten Sanktionen, sondern was kam, war eine Einladung für Putin zu einem Treffen mit Trump. Das war ein Erfolg für Putin, ein Ausbruch aus der politischen Isolation. Und noch dazu wurde er in die USA eingeladen, was ein Doppelgewinn für Wladimir Putin ist. Ich glaube auch nicht, dass, wenn das Treffen morgen nicht völlig eskaliert und platzt, in dem Sinne, dass Trump aufsteht, es tatsächlich irgendwelche nennenswerten Konsequenzen für Russland geben wird.
Herr Weichtinger, jetzt haben wir von Herrn Mangold gehört. Etwas, das Putin motivieren könnte, den russischen Präsidenten in Friedensverhandlungen einzutreten, wäre, wenn am Schlachtfeld nichts mehr weitergeht. Die größte Angst, die gerade umgeht, oder eine der größten Ängste ist, dass die USA ihre Drohung wahrmachen, komplett die Lust und das Interesse verlieren an diesem Krieg und ihre militärische Unterstützung weiter einschränken oder komplett zurückfahren. Was würde denn das bedeuten?
Das wäre natürlich für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine ein ganz ein herber Schlag. Es würde aber den Krieg nicht beenden. Aber wichtig ist, welche Mittel hat man denn eigentlich von amerikanischer Seite, um hier einzuwirken, was auch eine Auswirkung dann in der Ukraine hat. Das eine sind natürlich einmal politische Druckmittel mit wirtschaftlichen Maßnahmen in Verbindung, diese Sekundärsanktionen, von denen immer gesprochen wird. Das könnte natürlich schon wehtun, wenn hier dieses Öl auf dem Schwarzmarkt nicht mehr verkauft werden kann und die Kriegsfinanzierung zu einem Teil wegbricht. Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich, der Ukraine andere Waffensysteme zu schicken, weitreichende Waffensysteme zu schicken. Das war ja die Hoffnung schon vor eineinhalb Jahren, dass das kommt, und es kam nicht, und das hat die Ukraine in die jetzige Misere geführt. Aber natürlich, wenn die USA sagen, sie machen überhaupt keine Unterstützung mehr, dann ist es mit der Führungsfähigkeit sehr schwierig, weil die Führungsfähigkeit, die Kommunikation, also die Verbindungen in der Ukraine sind in höchstem Maße über das Maske-Starlink-System. Mhm. Erfolgen die. Und das wäre natürlich fatal, wenn das nicht ist. Man könnte es zum Teil mit europäischen Systemen kompensieren, aber im großen Stil nicht. Und Aufklärung, etwas ganz Wichtiges in so einer Kriegssituation, ist auch etwas, was in hohem Maße von den USA sichergestellt wird. Das heißt, es wäre schon sehr negativ für die ukrainische Kriegsführung, wenn das wegfallen würde. Allerdings gehe ich nicht davon aus, weil Trump will ja auch Geschäfte machen. Mhm. Das, was derzeit läuft, ist ja, dass Waffensysteme aus Amerika über NATO-Staaten an die Ukraine geliefert werden. Damit wird sichergestellt, dass die Europäer das bezahlen, die Amerikaner das verkaufen und die Ukraine das bekommt.
Okay.
Letztlich ein Deal à la Trump.
Okay, das ist ja etwas, was zumindest mal Mut macht. Das Geschäft mit den Waffen wird das Interesse am Krieg aufrechterhalten. Ein Punkt, der im Zuge von Verhandlungen oder von dem Nachdenken über Verhandlungen immer wieder kommt, auch vom britischen Premier Keir Starmer und auch von Seiten der EU. Wir brauchen auf alle Fälle Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wie können die ausschauen?
Naja, Sicherheitsgarantien sind ein wesentlicher Punkt, überhaupt keine Frage, weil wenn es zu einem Waffenstillstandsabkommen kommt, und das wäre immer der erste Schritt, dann muss das ja einerseits überwacht werden und auf der anderen Seite sanktioniert werden, wenn das nicht funktioniert. Und daher immer die Forderung, dass die USA hier dabei sein müssen. Ein Mittel wäre natürlich wieder über die Wirtschaftssanktionen hier einzuwirken auf Russland. Ein anderes Mittel wäre eben der Ukraine ganz massiv Waffensysteme zu schicken, damit sie selber mehr befähigt ist, hier auf Russland zu schießen. Und eine andere Möglichkeit wäre sicher dann auch noch, die politischen Kontakte mit Russland zu kappen, also nicht mehr diese Annäherung zu suchen, sondern zu sagen, Putin ist ein Lügner, mit Putin kann man keine Geschäfte machen, ich steige hier aus, aber im Gespräch mit Russland.
Herr Mangold, das Treffen zwischen Putin und Trump findet nach unserer Zeit morgen um 21.30 Uhr statt. Gehen Sie für uns kurz in die Rolle des Pessimisten. Was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was ist das Schlimmste, was da am Ende herauskommen kann?
Dass Trump aufsteht, den Verhandlungstisch verlässt und jedes weitere Bemühen um eine diplomatische Lösung aufgibt. Denn eines ist klar, die Europäer haben versucht, Trump von bestimmten Dingen, die morgen auf den Tisch kommen könnten, abzuhalten. Aber was man auch sagen muss, die Europäer haben keine Verhandlungsalternative. Die Europäer sprechen von Sicherheitsgarantien, aber wie sollen die aussehen? Kein einziger europäischer Soldat wird in der Ukraine gegen einen russischen Soldaten kämpfen. Es wird auch keine Beistandsgarantie geben, dass bei einem allfälligen zukünftigen Angriff Russlands dann aber europäische Soldaten gegen Russland kämpfen werden. Alles, was an Sicherheitsgarantien kommen wird, das ist die strikte, starke Hochrüstung der Ukraine, sie zu einem Stachelschwein, wie das in der Diskussion genannt wird, aufzurüsten, dass sie einen weiteren russischen Angriff abwehren können.
Jetzt sind Sie zum Schluss dran mit Ihrem Optimismus. Bitte spielen Sie für uns den Optimisten, Herr Feichtinger. Was ist denn das Best-Case-Szenario? Was kann im Optimalfall morgen herauskommen nach dieser Verhandlung Trump-Putin oder nach diesem Gespräch?
Dass es Trump gelingt, Putin doch zu einem Waffenstillstand oder zu einer raschen Abfolge von weiteren Gesprächen zu bringen, dass er hier entsprechende Argumente vorbringt und Putin hier einlenkt. Natürlich, immer mit seinen Hintergedanken, das ist vollkommen klar, aber dass hier wirklich ein substanzieller Schritt erfolgt, das wäre etwas Großes, gleich verbunden damit, dass die Ukraine mit an den Tisch kommen muss. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, weil über die Ukraine zu reden, ohne die Ukraine dabei zu haben, ist der falsche Ansatz.
Herr Feichtinger, Herr Mangold, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke in dieses so gewichtige Thema. Wir werden das morgen mit Spannung verfolgen. Und nach einer kurzen Pause widmen wir uns anderen wichtigen Themen dieser Woche. Zum Beispiel, krasser Themenwechsel, einer hochgradigen Empörung über eine mexikanische Sandale. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum dritten und letzten Teil von Beider Seiten Live mit Reidels Report. Wir wühlen uns durch die aufwühlendsten Schlagzeilen dieser Woche heute mit Puls24-Anker Jakob Wirl. Hallihallo.
Hi, hallo.
Die erste Meldung, über die wir uns drüber stürzen wollen, kommt vom Innenminister. Der hat für Empörung gesorgt und zwar deshalb.
Mehr Videoüberwachung. Datenschutz-NGO sieht Grundrechte in Gefahr.
Genau, Videoüberwachung soll in Österreich leichter möglich sein. Der Innenminister hat es in seiner gewohnt ruhigen Art so erklärt bei der Pressekonferenz.
Es war und ist ein Anliegen sowohl der Polizei, die vor Ort tätig ist, aber auch der Städte und Gemeinden, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auszuweiten. Und der Erlass, der bis heute gegolten hat, hat hier das Gesamte sehr eng gefasst. Und es macht durchaus Sinn, diesen weiterzufassen. Und mit diesem heutigen Erlass, der heute an die Landespolizeidirektionen ergangen ist, wird es eben die Möglichkeit geben, einfacher Videoüberwachung auch umzusetzen. Nämlich auch in der Prognose, wo könnte sich ein sogenannter Hotspot entwickeln, also einzuschreiten, bevor etwas passiert, auch umzusetzen.
Das erinnert mich an einen Tom Cruise-Film aus den 80er oder 90er Jahren, wo auch schon diese Vision war, man schreitet schon ein, bevor etwas passiert. Was er da sagt, ist gar nicht so harmlos, denn im Augenblick ist es so, dass erst wenn an einem Ort gefährliche Angriffe bereits passiert sind, man Videoüberwachung einsetzen kann. Jetzt kann es auch schon passieren, wenn es eine sogenannte sicherheitspolitische Lageeinschätzung gibt, wonach es heißt, das könnte ein gefährlicher Hotspot sein, da soll das zum Einsatz kommen. Wo ist das Problem?
Ganz genau, so ist es. 20 solche öffentliche Plätze gibt es bis jetzt in Österreich, die überwacht werden. Und mit diesem Erlass könnten es über 100 werden innerhalb von kürzester Zeit. Und die Problematik, die Datenschützerinnen und Datenschützer darin sehen, ist, dass sie sagen, naja, wer zu genau hinschaut, der sieht möglicherweise auch Dinge, die ihn in Wirklichkeit gar nichts angehen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dass da einfach auch die Befürchtung besteht, naja, schön und gut, wenn man das jetzt sich anschaut und quasi dieses System, diese Videoüberwachung gegen Kriminelle einsetzt, gegen potenzielle Kriminelle, in dem Fall vielleicht sogar. Aber was, wenn dieses System dann in die falschen Hände gerät? Sprich, Regierungswechsel, totalitärer Staat und plötzlich sind es nicht mehr Verbrecher im Visier, sondern, weiß nicht, oppositionelle, kritische.
Im Augenblick ist es ja tatsächlich so, dass auch mit dieser Ausweitung, die jetzt kritisiert wird, darf man erst dann das Video auf den Kameras anschauen, wenn wirklich was passiert ist. Also es sitzt jetzt niemand und schaut beim Live-Bild mit und erstellt Bewegungsprofile noch, würden da jetzt die Warner sagen, sondern es darf erst zugegriffen werden auf diese Videos, wenn tatsächlich etwas war, wenn es der Aufklärung dient. Und nach 48 Stunden müssen die Aufnahmen gespeichert werden. Aber wer weiß, was in Zukunft ist, sagt da der Datenschützer.
Das große Problem ist, wie bei allen Sachen beim Datenschutz, wir reden ja heute von der heutigen Phase mit einer Willenserklärung des Innenministers, was er machen möchte. Wir wissen ja nicht, was er übermorgen machen möchte. Wir wissen nicht, wo die Technik übermorgen ist. Und gerade die Entwicklung der KI hat ja gezeigt, wie schnell und wie mächtig Computer plötzlich werden. Es entsteht Gesichtserkennung, ich erkenne die Leute. Ich kann genau verfolgen, wo er sich im öffentlichen Raum bewegt.
So, und das, was dieser Datenschützer da anspricht, das ist de facto schon Realität. Dazu brauchen wir nur zum Beispiel schauen nach Großbritannien und nach China. In Großbritannien ist es so, dass es in England geschätzt 4 bis 6 Millionen Kameras gibt, Überwachungskameras.
Ja, ja. London ist ja eine der meistbewachten Städte der Welt, also videoüberwachten Städte der Welt. Ja.
1 Million Kameras gibt es allein in London. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten davon sind privat, also das sind irgendwelche Geschäfte, die zum Beispiel ihren Shop überwachen oder Hinterhöfe, aber es werden auch ganz viele öffentliche Plätze überwacht. Und da wird es interessant, weil da gibt es mittlerweile auch schon ein System, auch KI gesteuert mit künstlicher Intelligenz, wo Gesichter erkannt werden. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel gesucht wird, dann gibt es die Reisepass-Datenbank und nach dieser Reisepass-Datenbank kann dieses Foto dann eingespeist werden und sobald diese Person, die gesucht wird, irgendwo auftaucht, kann man sie da dingfest machen und verhaften.
Und das ist ja auch was die Datenschützer sagen, täuscht euch da nicht, das ist jetzt schon längst möglich, nicht dass in der Zukunft, dass ich dann einer künstlichen Intelligenz sage, sag mir mal, wo der Wirl heute schon unterwegs war, das sucht aus den zig Gigabyte an Daten, überall dein Gesicht raus und dann sieht man, aha, dann ist er zur Arbeit gekommen, da hat er sich im Internet aufgehalten und so weiter. Ja. Da geht's um dieses Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum, wo jetzt viele sagen würden, na gut, aber wenn es dadurch sicherer wird, nehme ich das in Kauf. Wenn mehr Videokameras hängen ist, wird sicherer, weiß man nicht, ne?
Naja, das Ding ist, dass es oft so ist, dass die Straftaten zwar nicht weniger werden, aber die Aufklärung Rate dadurch schon steigt. Und ein Beispiel aus Großbritannien, das ich sehr spannend finde auch, ist das Beispiel von einem 73-jährigen Sexualstraftäter, der verurteilt worden ist bereits und der die Auflage gehabt hat, der ist 9 Jahre im Gefängnis gesessen wegen Missbrauch von Minderjährigen und hat die Auflage gehabt, er darf sich nie wieder mit Minderjährigen auch treffen in irgendeiner Form.
Klar.
Und dann ist er erwischt worden, wie er mit einer Sechsjährigen auf der Straße spazieren gegangen ist. Und sofort hat dieses System Alarm geschlagen und der Mann ist für weitere 2 Jahre ins Gefängnis gegangen.
Das ist natürlich schon ein Fall, der jetzt quasi Lust macht auf mehr Videoüberwachung, aber gleichzeitig ist eben das Interessante, dass auch in London mit der 1 Million Kameras die Kriminalitätsrate insgesamt nicht sinkt, was ich extrem interessant finde. In China wird dieses System übrigens längst genutzt, um die eigene Bevölkerung ein bisschen in Schach und unter Kontrolle zu halten. Da gibt es ja dieses Sozialkreditsystem.
Ja.
Und ich habe heute nachgelesen, wenn man da Punkte verliert, weil man, weiß ich nicht, auf die Straße gespuckt hat oder so. Ja,
das Hundstrümmerl nicht aufhebt vielleicht, wenn man über die Gasse geht gerade.
Bitte, das würde ich nie machen. Liebe Hundebesitzer, zerstört nicht den Ruf von uns allen durch Nicht-Aufheben von Hundstrümmerl. Ja, wenn man das Hundstrümmerl nicht aufgehoben hat, dann sind sogar so Sachen möglich wie Reisebeschränkungen, dass man sie plötzlich nicht mehr so einfach ein Zugticket kaufen kann. Oder das finde ich sehr lustig. Also nicht lustig, aber ein skurril, sagen wir so, dass zu Hause das Internet gedrosselt wird. Mhm. Oder dass man kein Visum mehr bekommt, um in ein anderes Land zu reisen oder höhere Steuern zahlen muss. Also,
Mit Vorsicht zu genießen.
Mit Vorsicht zu genießen, ganz genau. Das sind mächtige Werkzeuge, die wir hier Regierenden in die Hand geben. Unser zweites Thema dreht sich um einen Bekannten aus den guten alten Zeiten.
Neue Luxuspläne in Wien. Arbeiterkammer attackiert Gastronom Ho.
Gastronom Ho, von dem haben wir jetzt länger nichts gehört.
Martin Hu werden da vielleicht manche sagen. Martin wer? Martin Ho, das ist dieser Herr, der da gerade im Hintergrund zu sehen ist. Das ist ein alter Spezi von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ein österreichischer Unternehmer, vor allem in der Gastronomie tätig, der 2023 einen ziemlichen Bauchfleck hingelegt hat mit einem Teil seiner Unternehmensstruktur und Insolvenz anmelden musste. Mhm. Und genau darum geht es auch bei dieser Schlagzeile.
Genau, jetzt kommt da nämlich der Martin Ho und meldet an, er will wieder groß einsteigen, er will wieder ein neues Luxuslokal aufmachen, er will einen Concept Store eröffnen, gemeinsam mit einer Uhrenmarke in edelsten Lagen in Wien. Er hat doch große Pläne in Dubai. Und jetzt kommt eben besagte Arbeiterkammer und sagt, nein. Es ist noch gar nicht lange her, da ist eben ein Teil dieser sogenannten Dots-Gruppe, die Martin Ho gehört, pleite gegangen. Wir mussten aus öffentlichen Geldern 1 Million Euro hergeben, um Löhne bezahlen, die er nicht mehr bezahlen konnte. Und jetzt will er hergehen und wieder neue Luxusgeschäfte aufmachen. Das wollen wir so nicht mehr. Das, was da passiert mit diesem sogenannten Insolvenzentgeltfonds, das ist jetzt nicht nur im Fall Ho so gewesen, dass da Mitarbeitende ausgezahlt wurden. Das war auch bei der KTM-Pleite oder bei der großen Kicker-Liner-Pleite so. Das ist ein Fonds, ein staatlicher Fonds, wo laufend eingezahlt wird, eben für den Fall, dass Unternehmen pleite gehen, für den Fall, dass sie dann ihre MitarbeiterInnen nicht zahlen können, damit denen dann aus diesen Mitteln der Allgemeinheit die Löhne ersetzt werden.
Genau, auf der einen Seite die Arbeiterkammer, die sagt, die doch schaut aufs Geld von uns allen, aufs Steuergeld. Auf der anderen Seite Martin Ho, der ausrichten lässt über den Sprecher, naja, erstens einmal diese Unternehmen, die in Konkurs gegangen sind, die waren damals ja gar nicht mehr im Besitz von Martin Ho.
Sind kurz davor verkauft worden.
Ein paar Wochen später halt dann in Insolvenz gegangen, kann man nichts machen. 3 von diesen Unternehmen, sagt die Arbeiterkammer, waren sehr wohl noch in diesem Firmengeflecht mit dabei. Und auch ein weiterer Punkt, den man ins Treffen führen könnte. Allein letztes Jahr sind in Österreich 6.500 Unternehmen oder über 6.500 Unternehmen in Konkurs gegangen.
Ja.
Und dass man die dann schon durchaus wieder auch ranlässt und sagt, das ist ja nicht alles bösartig gewesen, sondern oft ist es vielleicht auch gut, einem Unternehmen eine zweite Chance zu geben, damit er Arbeitsplätze schafft. So gesehen, ja, darf man vielleicht wegen einem möglicherweise schwarzen Schaf nicht gleich die ganze Herde verurteilen.
Das stimmt absolut, aber ich verstehe auch die Arbeiterkammer, wenn sie sagt, klar, Fehlerkultur, so wie in den USA, das loben wir immer so, dass man da auch einmal scheitern darf und so dann wieder Phönix aus der Asche sich erheben soll und dann erzählen, dass
weiß,
ja oft,
was für Fehler man nicht mehr macht beim zweiten Mal vielleicht.
Aber das ist ja dann sogar Teil, wenn diese CEOs dann TED-Talks geben, erzählen sie von ihrer schwärzesten Stunde, die dann zum späteren Erfolg beigetragen hat. Ja. Nein, aber ich verstehe schon die Arbeiterkammer, die sagt, es geht nicht, dass solche Unternehmer ihre Risiken auslagern auf die Allgemeinheit. Also sie wollen dann genau wissen und untersucht wissen, dass hier nicht bereits sehr risikoreich gehandelt wurde mit dem Wissen im Hintergrund, naja gut, es richtet dann eh jemand andere, aus Steuermitteln werden dann quasi Teile meiner Schulden beglichen. Das ist ja auch das, was an René Benko und an seiner Riesenpleite, an diesem Immobilienguru, immer so kritisiert wird, auf andere Art und Weise, weil der ja sehr zu zeigen Zeiten, wo es ihm gut gegangen ist, sehr viel seines privaten Vermögens in Privatstiftungen gesteckt hat. Auch da sagen ja dann einige öffentliche Stellen, Moment einmal, wenn wir wissen, der hat als Unternehmer sehr viele Fehler gemacht, dann müssen wir auf dieses Vermögen zugreifen können. Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit zwar zu Schaden kommt, aber die Unternehmer selber einfach ein paar Jahre später wieder aufpoppen und sagen, ich habe wieder Geld, ich lege wieder los.
Es kann nicht sein, dass die Gewinne einigen wenigen gehören und die Schulden gehören uns allen. Das ist so ein bisschen die zusammenfassende Krux an der Geschichte.
Ne? Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen, diesen einen Satz.
Bitte gerne.
Vielen lieben Dank, dass du das auf den Punkt gebracht hast. Das dritte und letzte Thema ist insofern ein interessantes, als man nicht gleich versteht, wo die große Aufregung ist. Es geht nämlich eigentlich um Sandalen, aber Sandalen, dessen Design eine bestimmte Herkunft hat. Hör mal kurz rein.
Adidas wird bei Sandale kulturelle Aneignung vorgeworfen.
Ja, es geht um den Sportartikelhersteller Adidas, der sich sogar schon öffentlich entschuldigt hat für ein neues Modell, das er auf den Markt gebracht hat, wegen des Vorwurfs kultureller Aneignung. Es handelt sich nämlich bei dem Design um traditionelle mexikanische Handwerkskunst, die dieses Design inspiriert hat. Der Schuh schaut so aus. Und so rechts im Bild schaut das mexikanische Original aus. Der Designer des Adidas Schuhs hat mexikanische Wurzeln, aber lokale Kunsthandwerkerinnen fühlen sich trotzdem übergangen. Adidas reagiert mit einer Stellungnahme und kündigt Gespräche mit Betroffenen an, was auch immer das auch heißen möge. Kannst du das verstehen, diese Aufregung?
Ich tue mir da ein bisschen schwer damit. Für die einen ist das nämlich skandalös, um nicht zu sagen sandalös, was da passiert mit diesen Sandalen. Die anderen sagen, na ja, Kultur auf der einen Seite und Design auf der anderen Seite, Design, das sich inspirieren lässt von Kultur, das sind halt schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und da muss man halt dann auch so ein bisschen am Boden bleiben, wie die Sohlen von Sandalen zum Beispiel. Also,
das waren drei. Wir zählen mit.
Ich persönlich finde, man kann es ein bisschen übertreiben auch. Es ist auch so ein bisschen eine Anerkennung für ein Kunsthandwerk, das offensichtlich aus Mexiko kommt. Der Designer, wie du gesagt hast, hat auch mexikanische Wurzeln, also das ist in keinster Weise bös gemeint gewesen. Andererseits natürlich, wie du auch schon gesagt hast, da gibt es natürlich auch in Mexiko Menschen, die vielleicht sagen, das kann man nicht einfach so wegnehmen, ohne dass die Betroffenen da irgendwie Mitsprache haben.
Die Präsidentin Mexikos hat sich übrigens höchstpersönlich eingeschalten in diesen Fall und hat das hier gesagt.
In gewisser Weise bemächtigen sie sich der Kreativität eines indigenen Volkes. Dies ist ein kollektiv besessenes geistiges Eigentum, daher muss es eine Entschädigung geben und das Kulturerbegesetz muss eingehalten werden. Wir werden sehen, ob sich das in Gesprächen lösen lässt und wenn nicht, nun, dann prüfen wir bereits rechtliche Schritte.
Und ich muss dir sagen, ich kann das schon verstehen. Gerade als Land mit einer Kolonialgeschichte, wo man eh schon mit dem Bewusstsein lebt, dass man schon so geschröpft und ausgebeutet worden und übervorteilt worden ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass man dann hergeht und sagt, wir empfinden das eben nicht als Ehre, dass ein globaler Konzern unsere Designs kopiert, um dann Schuhe zu kreieren, die irgendwo in China genäht werden und eben nicht der mexikanischen Wirtschaft zugutekommen. Und was haben denn die lokalen Designer, Designerinnen davon? Was haben denn die indigenen Völker davon, unter deren Kuratel dieses Design entstanden ist? Ich verstehe schon, dass beim Wort kulturelle Aneignung viele schon quasi reflexhaft die Augen verdrehen und sagen, oh. Aber ich verstehe auch diese Seite allzu gut, muss ich sagen.
Gut, grundsätzlich das Produkte und auch Kleidung und Schuhe ganz billig in China und Bangladesch produziert werden, ist grundsätzlich ein Problem, würde ich sagen, unabhängig davon. Ich erinnere nur zum Beispiel daran, dass in China ein Nachbau von Hallstatt gebaut wurde. Da spricht auch niemand von kultureller Aneignung, sondern wir sagen, ja, wunderschöne Stadt, können wir nachvollziehen, dass ihr die auch haben wollt. Das Original steht bei uns, die Kopie steht bei euch. Viel Spaß damit.
Übrigens hat Mexiko tatsächlich vor einigen Jahren, das haben wir jetzt auch gerade gehört, bei dieser Aussage von der mexikanischen Präsidentin ein Bundesgesetz verabschiedet, das das kulturelle Erbe der indigenen Völker schützen soll. Also diese Klage ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, die da in den Raum gestellt wird. Gut, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank, Jakob.
Sehr gerne.
Wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag nächste Woche wieder.